Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z. Moin Olcha.
Moin Jönni.
Olcha, hast du letzte Zeit Filme geguckt?
Oh ja, gestern habe ich geschaut, Wolverine gegen Deadpool.
Echt, wo im Kino?
Auf Disney Plus und ich bin eingeschlafen.
Natürlich. Ich weiß nicht, ob du einschlafen würdest bei den Gästen, die wir heute haben, denn wir haben zwei aufstrebende Schauspielschüler oder einen Ex-Schauspielschüler und eine aufstrebende Schauspielschülerin zu Gast.
Absolut, wir haben Kat und Jakob für euch bei uns an den Tisch eingeladen. Schön, dass ihr da seid.
Hi, danke.
Cool. Ihr zwei seid ja eigentlich außergewöhnlich, weil Jakob, bevor wir auf den Traumberuf Schauspieler kommen, muss ich natürlich vorher sagen, du warst vorher Immobilienmakler.
Genau, also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Immobilienkaufmann, relativ zeitnah nach dem Abitur und habe danach noch eine Weiterbildung zum Immobilienfachwirt gemacht. Genau, und habe daher vorher 5 Jahre in der Immobilienbranche gearbeitet. Klassisch, im Büro kann man sagen. Und da war immer so diese Leidenschaft der Schauspielerei so leicht versteckt im Inneren, kam aber nie so richtig zum Vorschein, genau.
Und Kat, du hast richtig studiert.
Ich habe richtig studiert, ich habe was Anständiges gemacht.
Und du sprichst 5 Sprachen.
Ja, das war aber eher so ein Hobby dann irgendwann bei den meisten. Aber ja, ich habe vorher auch was Anständiges gemacht, Anständiges in Anführungszeichen. Vor allem, weil ich mit in dieser Medienwelt so ein bisschen aufgewachsen bin und sehr viel mitbekommen habe von Anfang an, Kind, mach es nicht. So, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Und dann hatte ich tatsächlich einfach sehr viel Respekt. Also ich wollte es trotzdem immer machen, aber ich hatte sehr viel Respekt davor. Und dann dachte ich mir, ja, ich interessiere mich sehr für Sprachen und habe Germanistik, Anglistik studiert. Und dann 6 Jahre, ich mache es ja immer noch ein bisschen, als Übersetzerin gearbeitet.
Okay.
Und welche Sprachen sprichst du?
Ich spreche, also so, dass ich sage, man kann Gespräche führen, kommunizieren, Deutsch, Englisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch.
Wow, super.
Aber jetzt ist es ja so, ihr kommt ja jetzt beide, ich meine, du übersetzt auch, Kat, du übersetzt auch Sachen, das bringt ja auch Kohle und du hast mit Immobilien zu tun hat. Mhm. Da fragt man sich, wie kommt man dann aus solchen Berufen zur Schauspielerei?
Ja, also bei mir war es dann irgendwie so, dass dieser, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das war wie so ein Gefühl von innen, wenn ich das jetzt nicht angehe, liege ich später auf dem Sterbebett und werde dann sagen, Mist, fuck, ich habe es nicht probiert. So, also so ganz, ganz komisches Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben. So von innen, so man sitzt dann im Büro in einer 40-Stunden-Woche und dann denkt man so, oh Mist, ist es das jetzt wirklich gewesen? So, das war's jetzt also. Und und dann war das so ein, ich kann es gar nicht sagen, irgendwie so ein starker Druck von innen, dass ich gesagt habe, das muss ich nochmal probieren. Und und dann hatte ich mich, bin ich zu einem Casting gegangen an einer privaten Filmschauspielschule hier in Köln und habe gedacht, zumindest das mal probieren. Wenn eine Absage kommt, dann weißt du schon mal, okay, kannst du es ein bisschen einordnen. Ja, und dann hat das funktioniert und habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich es probieren.
Ja, ungefähr so. Also ich glaube tatsächlich gar nicht, dass man, wenn man Schauspieler werden will, schon immer diesen, ja, ich wollte das schon machen, seit ich 2 Jahre alt war. Ich glaube nicht, dass man das braucht, so. Auch wenn man es immer wieder hört. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich so oder so ähnlich. Also ich wollte das immer schon machen. Ich hatte irgendwann in der 5. Klasse, sollten wir mal ausfüllen, was wir werden wollen. Und bei mir stand Arzt, Anwalt und Schauspieler. Und irgendwie hat das mit den anderen beiden nicht so gut funktioniert. Ja. Und Schauspieler ist es dann geworden, auch einfach, weil ich glaube, ich konnte den Gedanken halt einfach nie loslassen. Ich habe mich, wie gesagt, am Anfang einfach wirklich nicht getraut, weil ich viel Respekt davor hatte und ich weiß, wie schwer das ist, in der Branche, sei es Theater, sei es Film, irgendwie Fuß zu fassen, vernünftig Geld zu verdienen und so weiter. Aber dachte dann halt auch irgendwann, ja, komm, wenn du es jetzt nicht machst, dann sitzt du später da und hast dir gedacht, ach, hätte ich mal. Und ob es funktioniert oder nicht, wird sich zeigen. Ich hoffe auf ja, aber das werden wir sehen.
Ja, auf Chancen kommen wir später noch.
In meiner Generation war es so, wenn wir uns an Schauspielschulen beworben haben, dann gab es dann so Leute, die richtig auf Tour gegangen sind bei den Schauspielschulen. Und wir haben uns dann immer gegenseitig gefragt, hey, wie war es Vorsprechen, welche Erfahrungen hast du gemacht und wo bist du in die zweite Runde gekommen oder so? Hattet ihr vor der Schule, an der ihr eure Ausbildung gemacht habt oder macht, noch andere Schulen abgeklappert oder war das First Try und das erste hat sofort funktioniert?
Bei mir war es First Try tatsächlich. Ich hätte es wahrscheinlich dann auch weiter probiert, aber weil ich die Schule so passend fand mit Film und TV, habe ich gedacht, nee, das jetzt probiere ich es direkt, ja, genau. Also ich habe keine Tour gemacht. keine Deutschland-Tour, genau.
Ich habe eine kleine Deutschland-Tour gemacht. Österreich-Tour auch.
Wow. Also
Graz und alles.
Du warst in Graz, cool.
Also Vorsprechen zumindest.
Nice.
Und ich habe es definitiv an mehreren Schulen versucht. Das erste Mal tatsächlich auch schon mit, was war das dann, 19. Mhm. Damals war es nur die Folkwang. Und ich glaube, ich war einfach von mir innerlich noch zu unsicher. Und deswegen hat es auch, also das war, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum es mit 19 nicht geklappt hat. Und dann mit, was waren dann, 24, 25, habe ich es halt nochmal versucht, an den meisten Schulen vorzusprechen. Man ist dann irgendwann tatsächlich zu alt für die Webseiten tatsächlich, steht dann immer bitte nur bis 24. Ich habe es dann trotzdem versucht und ich durfte immer trotzdem kommen. Aber geklappt hat es dann trotzdem nur an der Schule, an der ich jetzt bin. Ich bin aber auch nicht unglücklich mit der Wahl. Ich bin einfach froh, dass ich lernen kann, ja, zu spielen quasi.
Weißt du noch, was du in der Folkwang vorgesprochen hattest? Welche Rollen?
Ja, das war Célimène von Molière, aus dem Menschenfeind. Das war Anna, Personenkreis 3.1, Lars Nureen. Das habe ich aber tatsächlich dann mitgenommen, weil das wird jetzt so eine sehr schnulzige Geschichte, aber das war in der Oberstufe hatten wir Literaturunterricht und dann haben wir halt ein Stück gemacht und dieser Lehrer, mit dem ich dieses Stück gemacht habe, der war wahnsinnig toll, der war großartig und der ist leider, als ich dann, also nach der Schule, also nachdem ich Abitur schon gemacht hatte, ist der leider gestorben und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt trotzdem diesen Monolog aus diesem Stück, einfach aus Prinzip und den habe ich dann einfach immer weiter mitgenommen und mit dem hat es ja auch irgendwann geklappt. Genau, ich glaube, das waren auf jeden Fall zwei und das dritte, das weiß ich gerade gar nicht.
Weißt du nicht mehr. Und du, Jakob?
Genau, ich hatte aus dem Film Die Welle, quasi mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle, genau, da gab es ja diese Bewegung, da hatte ich eine Stelle mir ausgesucht, weil man eben eine Stelle aus einem Film nehmen sollte, nicht so klassisch Theater jetzt und ja, da hatte ich dann irgendwie so ein weißes Hemd an, wie die Schüler da irgendwie und dann hatte das irgendwie da gut gepasst.
Ja. Aber ist das, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich beide, also hoffe ich, diesen wunderbar großartigen Film Kleine Haie.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ist es noch so, das würde mich jetzt interessieren, dass man ein klassisches Stück vorsprechen muss, also keine Ahnung, Molière, Shakespeare, was weiß ich, und dann was total Modernes? Also, dass man zwei Sachen hat, einmal total klassisch und einmal das Moderne?
Ja, bei mir war es nur modern, wahrscheinlich war es bei dir anders, ne?
Ja, genau, bei mir war, ich glaube, ich brauchte drei, einen klassischen, einen modernen, einen beliebigen und ein Lied.
Mhm. Ein Lied singen?
Ein Lied singen, ja. Also angenommen wurde ich dann mit Nora von, also was ist so klassische, ne? Nora Ibsen,
ja.
Diesem einen, von dem ich gerade erzählt hatte und Salome. Auch Salome. Dann habe ich irgend so ein Musical-Lied. Aber man kommt ja auch nicht weit. Also man macht dann so 30 Sekunden und dann kommt so, ja, danke.
Ja, genau. Okay. Gut. Ja. Weil Jördi gerade Kleine Haie angesprochen hat. Das war halt eben auch bei unserer Generation der Klassiker, der auch ganz viele Leute inspiriert hat, es zu versuchen. Und das hat die Erwartung natürlich sehr hoch gesteckt an das Vorsprechen und man weiß, da läuft man gegen eine ganz große Konkurrenz auf und ist dann froh, wenn man in die nächste Runde kommt. Würdet ihr sagen, dass euer Bild von der Ausbildung, die Vorstellung, wie das aussieht oder wie sich das anfühlt, wie das sein wird, dann gedeckt letzten Endes mit der Ausbildung selber?
Wie es dann war, tatsächlich bei mir, also gar nicht. Ich habe also so wie, du meinst jetzt quasi, wie man gedacht hat, dass die Ausbildung sein wird und wie sie dann tatsächlich war. Nee, also wirklich komplett anders. Also ich finde das so schwer, Leuten zu beschreiben, die das nicht gemacht haben, weil man ja teilweise, also wenn ich überlege, dass ich viele Tiere, also als Tier auf dem Boden war, das Rumschreien, wie mit Geisteskranken durch den Raum, an Wände schlagen, also ich weiß gar nicht, es ist so, ich kann es fast gar nicht beschreiben, so krass war das irgendwie. Deswegen würde ich sagen, es war komplett anders, wie ich es mir vorgestellt habe.
Bei mir war es nicht komplett anders, okay. Aber auch eher, weil ich, glaube ich, vorher schon so ein bisschen in diesem Theater, also ich war sehr theaterinteressiert, ich habe ja auch vorgesprochen, spätestens beim Aufwärmen mit den anderen Jahrgängen, beim Vorsprechen, denkst du dir ja schon, wir haben uns irgendwann in Berlin mal auf der Straße aufgewärmt und dann kamen immer Leute vorbei und ich dachte so, gleich ruft auch irgendjemand die Polizei bei dem Drissel, den wir hier machen.
Ja, klar.
Also klar gab es Sachen, wo ich dann dachte, okay, Entschuldigung, was soll ich jetzt gerade tun? Und mir wirklich dumm vorgekommen bin, auch während ich das gemacht habe. So rückblickend sieht man dann immer den Sinn dahinter, aber manchmal, finde ich, steht man da, du warst vielleicht hoffentlich ja. auch so und denkt sich so, was tue ich gerade?
Also zum Beispiel fällt mir jetzt ein, Jakob, spiel mal ein Schaf in der Heizung.
Das ist gut.
Genau, ja. Dann geht man erstmal auf alle Viere und stellt sich vor, wie könnte ein Schaf in einer Heizung, also es ist relativ heiß, warm, wie könnte das jetzt sein? Und dann und dann bitte intensiver reingehen in das Schaf intensiver darstellen, ne, und so, das sind diese Erlebnisse, ja.
Ja, die hätte da wahrscheinlich gerne Roberto Benigni gespielt.
Ja. In einer unserer letzten Folgen haben wir ja Kultfilme besprochen und da war ja Night on Earth mit Robert Benigni als Taxifahrer in Rom. Aber ist es jetzt wirklich, ich meine, durch Kleine Haie haben wir so ein bisschen Einblick bekommen, aber ist es noch so in der Schauspielschule, dass du wirklich für mich völlig absurden Sachen machen musst? Also du bist ein Ball, du bist ein Schaf in der Heizung, du bist eine Fliege an der Decke und lauft jetzt alle schreiend durch den Raum und macht Tierlaute. Ist das noch so?
Also bei mir war es genau so.
Ja.
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 Krass.
Genau.
Und gibt es auch noch die klassischen Sachen? Klar, singen hast du schon gesagt. Singen, tanzen, fechten, was hast du gesagt? Heute Synchronsprechen.
Stimmbildung. Genau, klar. Ja.
Ja, also ich bei mir ja, genau.
Auch mit Fechten?
Fechten nicht, aber wir hatten jetzt so Filmfighting. Also wie kämpft man im Film? Also ne, was, eine Backpfeife oder wie bewegt man sich da? Genau.
Wir hatten Aikido haben wir regelmäßig für Bühnenkampf. Und in der Theorie ist auch im dritten Jahr Fechten tatsächlich noch ein Modul oder zumindest ein Workshop.
Warum?
Für Ritterfilm. Ich weiß es nicht.
Ritterfilm. Naja, du hast ja im Theater tatsächlich ja. immer noch Fechtszenen, klassisch, und dann möchtest du ja schon sicher gehen, dass die Leute, die auch wenn es keine echten Waffen sind, die in die Hand nehmen, halt damit arbeiten können. Ne?
Ich glaube, manchmal sind das auch so Sachen wie Reaktion, einfach Beweglichkeit, habe ich den Eindruck. Also Fechten hatte ich noch nicht, wie gesagt, aber wir haben schon mal in manchen Grundlagenunterrichten so Fechtschritte gemacht. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich manchmal, wie schnell kannst du reagieren auf etwas, was jetzt sofort kommt und so. Ich glaube, dass es auch eine Rolle spielt.
Und jetzt eine ganz blöde, ist keine blöde Frage, wie lange dauert überhaupt so eine Ausbildung und wie sieht da so ein Stundenplan aus?
Genau, also bei mir waren es jetzt 3 Jahre und der Stundenplan sah jetzt bei mir so aus, dass der immer auf die unterschiedlichen Fächer quasi aufgeteilt war oder die unterschiedlichen Dozenten, die dann es eben gibt, die dann auch ja nach unterschiedlichen, ja, sage ich mal, Lehrmethoden lehren. Also dann gibt es dann, wie ich jetzt nicht so einen Stundenplan die Woche angeschaut habe, gab es dann irgendwie montags Chabak, dann gab es irgendwie Filmfighting hintereinander, dann gab es irgendwie Acting in Englisch, Schauspiel auf Englisch, dann und so weiter. Und so wurde dann irgendwie an den unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Lehrmethoden in den Plan eingebracht und andere Fächer, genau, so montags bis samstags klassisch.
Bei uns ist sehr Stundenplan, ich quasi. Also es gibt so grundlegende Sachen, die wir dann auch immer haben. Also sprechen logischerweise dann auch mit verschiedenen Dozenten, dass man sich auf verschiedene Sachen einfach konzentriert, sei es Körperstimmverbindungen oder Kraftstimme und so weiter. Einzelunterrichte haben wir dann auch sehr viel. Nicht gehabt? Nee. Okay. Nee, also wir haben dann Einzelsprechen, Einzelgesang. Am Anfang ist das alles noch so in der Gruppe, dass man sich auch als Klasse, glaube ich, besser kennenlernt. Und dann wird es immer einzelner tatsächlich. Bewegung haben wir noch, Grundlagen haben wir gehabt, beziehungsweise haben wir auch zwischendrin noch. Dann kommt irgendwann in den zweiten Jahren kommen Duoszenen dazu, dass man wirklich anfängt, szenisch zu arbeiten. Dann kommen Monologe. Und bei uns dauert die Ausbildung 3,5 Jahre, weil auch am Ende, also das letzte halbe Jahr ist quasi auch zu großen Teilen Abschlussstück plus Bühnenreife, ZAV, weiß ich gar nicht, ob ihr das macht.
Nee.
Mit Filmen, nee, wahrscheinlich nicht.
Ja. Aber Schauspieler sind ja, also müssen ja eigentlich sagt man immer, sie sind sehr empathisch, emotional, konfliktfreudig,
aufgeschlossen,
kreativ. Habt ihr den Eindruck, dass euch die Ausbildung vom Menschen her kompletter gemacht hat oder macht, oder dass ihr jetzt anders mit Leuten, Menschen umgeht?
Also anders mit Menschen umgehen, weiß ich nicht. Ich würde auch für mich sagen, was hast du gesagt, Konflikt?
Komplett konfliktfreudig.
Konfliktfreudig bin ich nicht. Bis heute nicht. Aber ich würde schon sagen, dass die Ausbildung mich für mich persönlich weitergebracht hat. Einfach in Sachen wie Selbstbewusstsein. Also das sind immer so meine größten Hürden im Leben, sind, glaube ich, Selbstbewusstsein. Und sich selber zu vertrauen, ist, glaube ich, eine Sache, die sehr essentiell ist zu lernen in der Ausbildung, weil es sehr wichtig ist, dass man halt, wenn ein Regisseur oder ein Dozierender oder wer auch immer sagt, hier ist ein Text, mach doch mal, dass man dann sich auch hinstellt und behauptet. Und ich glaube, das war für mich eine der größten Schwierigkeiten. Und das, würde ich sagen, hat mich auf jeden Fall sehr weitergebracht. Also generell auch im Leben.
Und dass du auch sozusagen deinem Urteil vertraust, wie du dich dem Text annäherst. Was sagt die Figur, was denkt die Figur? Und dass das, was du dann transportierst über den Text, auch jetzt nicht auswendig gelernt ist, sondern tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, du vertraust deinem inneren Urteil, dem Zugang zu deinem Text und behauptest das. Und dadurch wird es wahr, würdest du sagen.
Ja, absolut. Auch so Sachen, mit denen ich sehr viel Schwierigkeiten hatte am Anfang, richtig und falsch, sind Begriffe, die sind im Schauspiel schwierig. Also alle sagen immer, das gibt es gar nicht, weiß ich nicht. Also ob es jetzt kein Falsch gibt oder so. Ich glaube, es gibt manchmal Geschmackssachen, die halt Leute sehen wollen oder auch nicht. Aber das war generell für mich immer auch in jeder Ausbildung, die ich je gemacht habe, hatte ich so einen ganz krassen Leistungsdruck. So, und ich muss das jetzt machen und ich muss es so gut machen wie möglich. Und dass ich jetzt die Chance kriege, natürlich will ich es immer noch so gut machen wie möglich, aber ich fühle mich ein bisschen mehr supported im Sinne von, wenn ich was mache und es klappt nicht, dann klappt es halt nicht. Und dann sagen die Leute, ja, Griff ins Klo, ne, machst du nochmal. Und dann ist es auch okay, weil man hat was ausprobiert, hat halt nicht funktioniert, machst du weiter. Das finde ich auch eigentlich sehr cool daran.
Da fällt mir gerade noch eine Zwischenfrage ein, während der Ausbildung. Man scheitert einfach halt auch oft an unterschiedlichen Sachen, entweder weil man zu faul war, den Text zu lernen, dann kann ich mit dem Text arbeiten, oder weil man nicht die gleiche Sprache wie die Dozentinnen und Dozenten spricht, oder man hat eine Misskommunikation. Wie geht ihr mit dem Scheitern um in so einer Situation? Könnt ihr das einfach schlucken und sagen, okay, ich weiß, woran es gelegen hat, wir probieren es einfach nochmal, oder ist dann irgendwann die Frustration groß und es hindert euch beim Lernprozess?
Das ist schon, wahrscheinlich, das, also genau, ist ja erstmal natürlich typabhängig, wie ist man selbst so. Ich würde sagen, ich konnte die Sachen so immer ganz gut überwinden, auch wenn es dann hart war, so. Genau, so was jetzt so Frustrationstoleranz angeht. Aber ja, das ist schon, aber genau, ich würde sagen, das ist halt irgendwie das interessante Training, so dieses, auch mit diesen ganzen Casting-Sachen und so, diese Frustration, man schickt was weg, nimmt sich, also jetzt vor ein paar Tagen habe ich ein Casting gemacht, irgendwie habe ich dann wahrscheinlich 3 Stunden mir Zeit genommen, habe mich irgendwie als Bäcker oder so Bäckerjunge, Bäckermeister, keine Ahnung, habe ich irgendwie so einen Schürze gemacht, damit Mehl mich eingerieben, dann irgendwie, ja genau, also richtig, ne, habe mich richtig so, habe das alles total ernst genommen, habe die ganze Bude war dann zugehängt, dass ich das filmen konnte, und dann schickt man sowas ja weg, und dann ist ja ganz oft typisch, man bekommt nicht mal eine Rückmeldung, danke, dass du es eingeschickt hast, so, und dann geht der Nächste, bekommt einfach die Rolle. Und ich glaube, dieses Training gehabt zu haben in der Schule, dass man immer wieder dem ausgesetzt ist, oh Mist, irgendwie nicht geklappt, und man macht aber trotzdem weiter, das fand ich, war hart, aber war wahrscheinlich wichtig, damit man überhaupt noch nach der Schule weitermacht, Rollen überhaupt anzugehen. Weil ich glaube, viele, auch nach der Schule, kann ich mir gut vorstellen, die einfach sagen, ich habe darauf keinen Bock. Man macht so viel Arbeit, so viel Geld ballert man rein und da, ne?
Also ich persönlich bin sehr leicht frustriert. Sehr leicht. Aber ich behaupte, dass es in diesen, wie lange mache ich das jetzt, 1,5 Jahren, schon besser geworden ist. Also nicht so gut wie bei manch anderem. Aber ich glaube, an so einer Frustrationstoleranz habe ich sehr stark gearbeitet für mich selber, dass ich halt, selbst wenn ich in dem Moment wirklich genervt bin von mir selber und dass irgendwas nicht funktioniert hat, ich zumindest dann 1/2 Stunde später oder sowas oder 1 Stunde später sagen kann, okay, das war so, hat nicht geklappt, machst du nochmal. Und ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf diesen Begriff Scheitern drauf an, weil was ist wirklich Scheitern? Macht man eine Szene und die klappt nicht? Ist man da jetzt wirklich dran gescheitert oder hat man daraus vielleicht einfach gelernt, ja gut, so geht's halt nicht. Und bei Vorsprechen für Theater oder Castings auch so, also ein Dozent von mir hat die Statistik genannt, jedes 10. Casting bekommt man.
Okay, interessant.
So grob, also so grob, so nach dem Motto, Caster laden 10 Leute ein.
Einer bekommt's.
Und einer bekommt's. Also hast du theoretisch eine Chance von 1 zu 10, dass du dieses Casting bekommst. Und dann ist halt die Frage, hat es immer was mit dir zu tun? Also ich finde, man merkt auch manchmal, war es einfach gerade absolut nicht mein Tag? Oder fand ich eigentlich, es war eigentlich ganz gut, aber vielleicht gibt es einen Bruder, der gecastet wird und der sieht halt ganz anders aus als ich. Das sind ja auch immer so Sachen, die man sich, glaube ich, vor Augen halten muss. Das Scheitern auch nicht immer heißt, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder sich da, oder dass es was Persönliches ist in dem Moment.
Ja.
Ich habe eine sehr schöne Absage bekommen, 2008 mal von Hermann von Wayne. Da hatte ich vorgesprochen, der hatte für eine Musiktheaterproduktion Leute gesucht. Und ich habe da vorgespielt, in dem Fall, mit Gitarre und einem Akkordeon. Und dann habe ich eine sehr schöne Absage bekommen von seinem Büro. Das war ein Riesentamtam, da war Hermann von Wayne mit seinem ganzen Stab auch da. Und die Absage war im Wortlaut ungefähr, wir haben dich jetzt nicht ausgewählt, weil du was falsch gemacht hast oder so, ne, sondern du hast alles richtig gemacht, wir haben nur was anderes gesucht.
Ja.
Und das fand ich ganz schön. Das hat mich auch davor geschützt, mich zu vergleichen mit anderen. Mhm. Wie schützt ihr euch davor, dass ihr euch nicht zu sehr mit anderen Leuten vergleicht in so einer Situation? Wie macht ihr das?
Ja, also ich habe auch immer so das Gefühl, dass ich die Leute verstehen kann, dass die einfach auf der anderen Seite verstehen kann, dass dann einfach das gar nicht mal an dem Schauspiel liegt oder an sondern an so Kleinigkeiten dann einfach, wie groß, wie dick, wie dünn ist jetzt, passt die Person jetzt einfach da wirklich, und das wurde uns auch mal so ein bisschen in der Schule gesagt, irgendwie 50% ist irgendwie das Aussehen und 50% ist das Schauspiel so ungefähr, dass man irgendwie auch weiß, okay, manchmal werden die Leute auch einfach nach dem Aussehen dann besetzt und nicht unbedingt wegen der schauspielerischen Leistung. Und ich glaube, das hat mir immer ein bisschen geholfen, dann jetzt das so anders zu sehen irgendwie auch. Und nicht so schlimm. Also so eher dann, wenn es eine Absage ist, dass ich dann nicht mehr sage, oh Mann, ich war jetzt, ey, warum war ich so schlecht oder oh Mist, sondern einfach, ja, wir haben was anderes gesucht. So das Mindset irgendwie, ja.
Ja, also ich glaube, sich nicht zu vergleichen ist das, was einem mal alle sagen, was man machen soll. Ich weiß nicht, wer das wirklich 100% kann. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo sich denkt, ach, wäre ich doch mal, hätte ich mal das so und so gemacht, würde ich doch mal so und so aussehen. Deswegen ist es, glaube ich, einfach ein sich vor Augen halten zu sagen, ich probiere es einfach beim nächsten Mal nochmal, sie haben mich nicht gesucht. Es ist ja bei Typen, von dem, was ich gehört habe, auch manchmal einfach so wellensaisonabhängig, was wird gerade gesucht?
Ja.
Blond, groß und blauäugig oder klein, schwarzhaarig, whatever. So.
Ja.
Dann manchmal denke ich mir tatsächlich so, ah, vielleicht könnte ich ein bisschen weniger Typ sein und ein bisschen generischer aussehen, so, weil, also ich habe sehr kurze Haare, man wird mich jetzt nicht für ein, keine Ahnung, für ein Märchen oder sowas casten wahrscheinlich, weil...
Kann man mit Perücke machen.
Kann man mit Perücke machen, müssen sich die Leute aber auch wirklich aktiv dafür entscheiden, dass sie das machen wollen dann. So. Und ich glaube, es ist auch vollkommen in Ordnung, frustriert zu sein über sowas, wenn man sagt, boah, ey, ich habe irgendwie Scheiße abgeliefert. Also selbst wenn es nicht am Aussehen liegt, selbst wenn man einfach mal Scheiße abgeliefert hat, ich finde es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, boah, ich wünschte, ich hätte es besser gemacht oder Ich glaube, so Sachen, auch wenn es immer gemein klingt, müssen dann manchmal auch einfach raus, ob man die merkt oder nicht. Für sich selber einfach so, ja, hat die nur bekommen, weil die lange Haare hat. Keine Ahnung. Stimmt das? Nein. Bin ich mir bewusst, dass das absolut nicht stimmt? Ja. Muss ich mich in dem Moment einmal kurz drüber aufregen? Ja. Also ich bin so ein Mensch, ich glaube, ich muss mich immer kurz eine Stunde so, muss ich frustriert sein? Damit ich danach aber auch sagen kann, nein, sie hat's verdient, ich gönn's ihr. Also es ist, dann ist es mir danach auch egal, so, aber.
Ja, ich glaube aber auch, dass Leute, die sagen, sie vergleichen sich nicht oder sind danach frustriert, die erzählen einfach Bullshit. Also natürlich vergleicht man sich immer und alle, die das behaupten, dass es anders ist, ist Bullshit. Aber vergleichen, ich meine, die Frage muss ich ja natürlich stellen, aber gab es oder gibt es für euch die Vorbilder, sind das so Sachen wie, so ein Mario Adolf, der das wirklich klassisch gelernt hat, also vor 100 Jahren richtig Schauspieler und richtig mit Shakespeare und allem Möglichen. Oder so Leute wie Jürgen Vogel, die von der Straße gelernt haben. Was sind eure Figuren, wo ihr sagt, boah, das ist genau der Typ?
Ich bin großer Fan von Emma Thompson, persönlich. Ich glaube aber trotzdem, wie gesagt, nicht, dass man zwangsläufig die und die Ausbildung braucht. Ich glaube, dass es sehr hilft und ich glaube, dass man sich wie in jedem, es ist ja immerhin ein Ausbildungsberuf, in jedem Beruf, selbst wenn man irgendwie von der Straße kommt, ich glaube, dass sich Jürgen Vogel trotzdem irgendwie damit beschäftigt hat, wie bilde ich mich jetzt als schauspielende Person weiter.
Ja, klar.
Deswegen, also ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass man nicht einfach sagen kann, yo, ich bin jetzt Schauspieler, außer man ist so unfassbar talentiert, was es ja auch geben soll, aber nee, ich bin sehr, sehr großer Fan von Emma Thompson, einfach von der Reichweite her, von der Art zu spielen. Ja, ich glaube, das war so mein Anfangsidol, sage ich mal. Wen wir jetzt gesehen haben in München, war Wiebke Puls. Die fand ich auch großartig in dem Stück, in dem wir sie gesehen haben, einfach so, weil sie so eine Energie so krass gehalten hat, wo ich so dachte, das will ich auch genauso. Also, ob ich da jemals ankomme, das weiß man nicht. Aber ich dachte so, ja.
Und du, Jakob, hast du ein Vorbild?
Ja, also ich würde sagen Vorbild, beziehungsweise ja. Also ich finde Joaquin Phoenix krass einfach so. Und ich muss auch sagen, ich finde Psychopathenrollen einfach generell auch interessant so. Weil ich das so, weil ich immer krass finde, wir sitzen jetzt hier so in der Runde, aber jeder hätte die Fähigkeit irgendwie, ne, auch komplett krass zu sein so, ne? Und irgendwie so auch die, ja, und das finde ich irgendwie total spannend, diese Welt zu entdecken so. Und was ich krass finde, ist einfach dieses, was du auch gerade gesagt hast, diese Konzentration. Das finde ich so heavy, gerade wenn dass so Rollen sind, die so über einen langen Zeitraum gehen. Also so alleine die Emotion und da so drin zu bleiben über Monate.
Das mit dem Psychopathen, das habe ich leider auch, ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt, aber manchmal auch diese Fantasie manchmal gehabt, dass man auf einmal so ein Messer nimmt und dann auf jemanden einsticht. Und das erschreckt mich dann komplett. Ja. Aber das finde ich krass. Das habe ich Gott sei Dank wieder abgelegt. Ich weiß auch nicht, wie das kam.
Ein Schauspiel hat ja auch nach Aristoteles kathartische Wirkung, ja, oder? Also.
Ja. Auch für die Zuschauer.
Ja. Aber das mit der in der Rolle drin bleiben, da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, das werdet ihr auch kennen, als sie das Boot gedreht haben und Wolfgang Petersen, der Regisseur, sie ja gezwungen hat, und ich habe das Boot besichtigt in München, in den Bavaria-Studios, dass die während der Dreharbeiten nicht in die Sonne durften, damit sie blass aussehen. Sie haben während der Dreharbeiten im Boot tatsächlich verschimmeltes Brot bekommen, damit ihnen auch schlecht wurde. Das hat auch gewankt wie die Sau, die waren auch alle seekrank. Boah, und die haben auch echt 3 Tage sich nicht waschen dürfen und auch nicht, natürlich auch nicht rasieren, logisch. Aber damit die wirklich so spielen, wie sie gespielt haben. Also das ist schon krass. Ich finde das dann, das war so ein bisschen ein Schock für mich. Also ich lese ja viele Filmbücher, weil mich das auch beruflich auch interessiert und natürlich auch interessiert, was ihr macht. Das hat mich aber trotzdem schockiert, dass man, weil ich dachte immer, hey, die gehen danach alle nach Hause, trinken einen Gin Tonic im Team und dann vor ihr Kaminfeuer. Nein, die leben ja auch die Rolle. Lebt ihr die Rollen?
Ich halte von sowas nicht so viel. Also so, oder so Method Acting oder sowas. Ich bin der Meinung, dafür lernt man ja die ganze Technik und so weiter und so fort. Eben, dass man sowas nicht machen muss. Und klar versetzt man sich immer in Rollen rein. Und klar wird jeder, der irgendwie sowas spielt, solange er es vernünftig macht, glaube ich, da kommst du immer kurz raus. Also wenn du gerade abgedreht hast oder das Stück vorbei ist und brauchst erstmal wieder eine Sekunde, um dich zu sammeln, um dich zu fangen. Und es belastet dich auch irgendwie. Aber sowas, finde ich, klingt immer so, es ist halt eigentlich fast, stößt es ja schon gegen Menschenrechte irgendwo so. Also ich finde, man muss auch niemanden mehr brechen. Das war ja auch lange so ein Ding in Schauspielschulen und ist es vielleicht auch noch in der einen oder anderen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber so dieses gebrochen werden,
davon. Schwarze Pädagogik, ne? Oder
ja.
Du bist jetzt schon zu alt, um den Ausbildungsberuf zu starten, du bist nicht mehr formbar.
Ja, von sowas halte ich nichts, weil ich denke, wenn man die Technik hat und wenn man weiß, wie man, wenn man gelernt hat für sich selber, das mag ja jede verschiedene Technik sein, so, aber wenn man was für sich selber gefunden hat und wenn man Method Acting selber machen möchte, dann soll man das auch gerne tun, aber ich finde, sowas klingt wie andere Leute da reinziehen, die sich eigentlich nicht selber dafür entschieden haben. Das gibt mir so Wizard of Oz-Vibes mit dem Asbestschnee und sowas. Ja. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass sich auch die Industrie generell, sei es Film oder Bühne, so ein bisschen anfängt zu wandeln und mehr auf den Schauspieler als Menschen auch guckt. Unsere Schulleitung, glaube ich, dann kommt immer ganz oft so, früher stand man halt mit 42 Grad gefühlt noch auf der Bühne und musste spielen. Und das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Also ich finde das tatsächlich auch ganz gut.
Daniel Day-Lewis hat deswegen tatsächlich die Schauspielerei auch an den Nagel gehängt, weil er gesagt hat, er fand eben das immer, weil er auf jeden Fall Method Actor war, viel zu anstrengend, den Prozess des Rolle loslassen könnens. Und dann wieder auf was Neues einlassen. Das hat ihn so kirre gemacht. Hat er gesagt, das kostet viel zu viel Energie. Er macht es nicht mehr. Er spielt nicht mehr. Und jetzt macht er Schuhe.
Ja, ich finde aber halt, da liegt ja auch die Kunst. Also nicht zu, was heißt nicht zu wissen, wie es ist. Aber ich finde, man muss auch keine Drogen nehmen, um das zu spielen. Oder so, also Heroin spritzen, um zu spielen, dass man heroinabhängig ist. Also ich finde, genau da liegt ja die Kunst, zu sagen, ich stelle das jetzt glaubhaft dar, ohne dass ich es selber in dem Maße gelebt hat. Man zieht ja immer aus irgendwie persönlichen Interessen so, aber und Daniel Day-Lewis ist großartig, so gar keine Frage, aber das ist halt, das kann man ja nicht, das kann man bewiesenermaßen ja einfach nicht durchhalten.
Da habe ich noch eine Zwischenfrage zu Schauspiel für die Bühne und für die Kamera. Du hast gerade gesagt, als du Wiebke gesehen hast in München auf der Bühne, hat dich beeindruckt, dass sie so einen Energiehaushalt verfügt, über so einen Energiehaushalt verfügte und lange Zeit einfach diesen Status halten konnte. Und es sieht trotzdem einfach aus, ne, wenn man das sich anschaut. Währenddessen, wenn wir für die Kamera arbeiten, dann macht man ein paar Takes vielleicht. Ne, wenn wir jetzt für Stanley Kubrick arbeiten, Dutzende von, I don't know. Aber danach geht man nach Hause und das Ding ist durch, so mehr oder weniger. Es sei denn, man ist jetzt Method Actor. Würdet ihr sagen, ihr schätzt die Arbeit von Schauspielerinnen und Schauspielern für die Bühne mehr ein, höher ein als für die Kamera oder nicht?
Ich würde sagen, eigentlich nicht. Also ich finde die Vorbereitung auf Film- und TV-Sachen, wo man jetzt irgendwie sagt, das ist dann irgendwie, ne, die Takes und so weiter oder jetzt irgendwie auf der Bühne. Ich finde, es kann gleichermaßen herausfordernd sein für Psyche und Konzentration etc. Je nachdem wahrscheinlich auch, wie man es angeht. Was ich, glaube ich, unterscheiden würde, ist so dieses, auf der Bühne gibt es keinen zweiten Versuch oder einen Take, ne? Das finde ich halt sehr krass, muss ich sagen. Dieses Rauskommen und dann, ne, dann steht man da und dann, genau, wenn man irgendwie, was weiß ich, Text vergessen und so, ne, dann ist man einfach da erstmal so. Und beim irgendwie, keine Ahnung, so, das finde ich halt krass, den Unterschied.
Ich glaube, in dem Punkt ist es halt auch einfach. Ich glaube, beides hat seine eigenen Herausforderungen. Im Film ist es, es muss immer gleich sein. Mehr oder weniger. Und auf der Bühne ist es jedes Mal anders. Also keine Show ist ja wie die davor. Und ich glaube, deswegen hat beides seine ganz eigenen Herausforderungen. Einmal der Probenprozess ist ja auch ein vollkommen anderer. Für ein Theaterstück setzt du dich ja wochenlang jeden Tag zusammen und probst. Und für eine Filmszene kriegst du dein Drehbuch relativ, je nachdem, was du drehst, einen Tag vorher, aber
findest du so?
Manchmal, ja, auch. Also,
am selben Tag. Stunde vorher.
Ne? So, also habe ich alles schon gehört. So, im Idealfall kriegst du es natürlich vorher und kannst noch mit besprechen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, in den seltensten Fällen, ich glaube, beim Leuchtturm haben die das gemacht, oder? Dass sie das, glaube ich, durchgeprobt haben in einem Run, wenn ich das richtig
im Robert Kopf Eggers habe. Hat das gemacht, tatsächlich für den Kameramann auch natürlich. Da haben die ganz viele Sachen vorher durchgeprobt, inszeniert, weil es ja auch eben nur zwei Spieler waren.
Ja.
Geiler Film übrigens, abgesehen davon. Ja, und da konnte man das aber auch sehen, weil der Film natürlich eine ganz besondere Qualität so im expressionistischen Bereich hatte. Ja.
Also das mit den Proben beim Fernsehen oder beim Film ist natürlich, hat natürlich auch was mit Kohle zu tun.
Ja, klar.
Kostet natürlich ewig Geld. Theater ist deutlich günstiger. Aber ein großer Unterschied ist natürlich, auf der Bühne spielst du groß, weil das Publikum natürlich weit weg ist. Und im Fernsehen oder im Film spielt man natürlich klein und kann auch ganz andere Mimik einsetzen. Also auf der Bühne musst du halt in die Weite spielen und beim Film hast du halt die Close-Ups und da kannst du viel mehr nuanciert spielen. Das ist eigentlich ein großer Unterschied. Und natürlich, dass du beim Fernsehen, wie du schon gesagt hast, Kat, vieles gleich machen musst, aber nur um es deinen Kollegen leichter zu machen, weil du natürlich denen diese Keywords gibst, damit die darauf reagieren können. Natürlich gibt es dann immer wieder Schauspieler, die dann auch gehasst werden, wenn sie ihren Text dauernd wieder improvisieren und der andere nicht weiß, wo kann ich reingehen.
Alan Rickman hat da mal was ganz Tolles gesagt zu dem Thema in einem Interview. Er hat gesagt, was er so schön findet am Kameraspielen, je näher die Kamera halt eben dran ist, dass die Kamera das aufnehmen kann, diesen Prozess des Zuhörens vom Spieler, des Denkens, weil das erleichtert dann auch für die Zuschauer viel mehr die Suggestion, dass es natürlich ist. Weil du in dem Moment auch, ne, wir sprechen ja normalerweise nur, wenn wir irgendwas gefragt werden oder so, es sei denn, wir sprechen mit uns selber. Aber die Benötigung, auf etwas zu antworten, setzt ja voraus, dass wir zugehört haben, was die andere Person gesagt hat. Sodass der Text als Transportmittel ja quasi nur ein Tool ist, um uns dann auszudrücken. Aber im Theater auf der Bühne, wenn du in der letzten Reihe bist, wie machst du das? Ne? Dieses, ja, yeah, man kann dich jetzt beim Denken betrachten und dann sage ich den Text dann, wenn er kommt, in dem richtigen Timing.
Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, zuzuhören und voneinander abzunehmen. Ich glaube auch, dass das so eine Energie, also beim Theater ist es dann vielleicht nicht so, die Augenbraue geht hoch, aber so eine, einmal eine Energiefrage. Ich finde, man merkt schon immer enorm, wenn Schauspieler irgendwie einen schlechten Tag haben und es ist so, okay, ich sage jetzt das und weiß, ich muss dann darüber gehen oder wirklich aufeinander reagieren, weil ich glaube, dadurch entsteht auch diese Verschiedenheit pro Abend, dass man sich immer, und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit auf der Bühne in dem Fall, dass man sich jeden Abend neu drauf einlässt und eben nicht in so einen Automatismus kommt, weil man macht ja schon immer wieder das Gleiche, aber halt trotzdem offen genug bleiben kann, um zu sagen, guck mal, jetzt hast du den Satz aber ein bisschen anders gesagt. Ja, dann mache ich das jetzt auch so. So, ich glaube, deswegen ist da zuhören, also auf eine andere Art und Weise, aber auch definitiv wichtig.
Ja. Energie und Kunst und Kram, da habe ich, ich tue mich zum Beispiel extremst schwer, das habe ich dir auch schon mal gesagt, Kat, weil du hast ja auch so ein Engagement demnächst irgendwie, da kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen, wenn du möchtest, mit diesem ganzen modernen Kram. Also leere Bühne, Neon, ein Stuhl auf der Bühne,
moderner Kram.
Ein Typ kommt blutverschmiert, halbnackt auf die Bühne, guckt erstmal emotionsschwanger 10 Minuten in den Raum, schreit dann Rabauz und fällt dann stöhnend zu Boden. Da drehe ich durch, da kriege ich Depressionen. Wie seht ihr das? Fühlt ihr das?
Fühlt ihr das? Ich fühle das richtig stark.
Ich war der.
Das war mein Vorsprechen.
Du warst das.
Ja, ich finde das, ich kann wahrscheinlich gar nicht so gut viel zu sagen, weil das der Schwerpunkt bei jetzt an der Schauspiel, der Ausbildung bei mir so Film- und TV-lastig so stark war. Aber ich kenne natürlich so Stücke auch und war natürlich auch schon im Schauspiel und so und habe die Sachen so erlebt. Ich würde sagen, also Depression kriege ich wahrscheinlich tendenziell nicht, aber ich finde es wahrscheinlich eher unterhaltsam.
Okay.
So, und also ich wahrscheinlich würde auch immer jetzt verstehen, okay, was ist jetzt da? Also nackt, okay, fällt hin, Stuhl alleine, kann das was darstellen, stellt das was da? Also wahrscheinlich schon so die Hinterfragung bei mir. Aber ich kann auch die Seite verstehen, dass man denkt, ja.
Ja, ich glaube, es kommt halt voll drauf an, was mag man selber? Und auch tatsächlich im Theater denke ich mir ganz oft, was ist meine Vorbildung? Und ich persönlich, also da scheiden sich auch sehr die Geister, ich finde das eine nicht zwangsläufig, also nicht schlechter als das andere, weil im Endeffekt macht man Theater ja für den Zuschauer. Oder Film ja auch, also so. Und so Boulevardstücke werden, glaube ich, gerne verschrien, so ein bisschen. Aber da denke ich mir dann auch, wenn sich das jemand anguckt und die haben Spaß dabei, dann das hat das absolut seine Berechtigung, meiner Meinung nach. Und ob man das dann spielen will oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber so und so moderne Sachen, ich glaube, da kommt es auch einfach ein bisschen drauf an, wie bereit bin ich jetzt zu sagen, ich gucke jetzt einfach, was das mit mir macht. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn man sagt, gar nichts, ich habe nichts verstanden, was gerade passiert ist. Ich glaube, dass es aber auch modern gibt und modern, es gibt so sehr modern, vielleicht so vergleichbar mit, oh, eine blaue Leinwand im Museum, wo ja auch Leute vorstehen und sagen, hätte ich jetzt auch zu Hause machen können. Und dann kommt der Kunstkritiker und sagt, nein, also hier ist die Pinselführung, aber ganz genau so. Ich glaube, damit hat es auch was zu tun. Und an sich, beim Probenprozess denkt man sich ja auch manchmal Sachen. So, bei Probenprozessen, nicht jedes Schauspiel gelingt ja auch einfach. Nicht jedes moderne Theater ist zwangsläufig gut. Ich glaube, es ist immer der Gedanke, was möchte ich erzählen und wie kann ich das erzählen. Und bei modernem Theater kommen dann immer so Verfremdungseffekte hinzu. Und wenn man sich dann so damit beschäftigt und so da drin ist, dann ergibt natürlich alles Sinn. Und ich glaube, deswegen ist es bei sowas manchmal auch sehr wichtig, einfach jemanden da zu haben, der nicht bei dem Probenprozess beteiligt war, der sich das Ganze mal anguckt und sagt, ah, okay, das verstehe ich nicht. Also immer so ein Blick von außen finde ich immer ganz wichtig.
Ich weiß schon, dass sich da ein Regisseur oder Autoren natürlich monatelang Gedanken machen und bedeutungsschwanger da sitzen und dann sagen, ich möchte die blaue Leinwand. Aber ich arbeite ja auch viel mit Comedians und Schauspielern und zusammen und ich denke schon, dass es, oder das sagen auch meine Kollegen, es ist schwieriger, jemanden zum Lachen zu bringen, also zum Beispiel so ein Boulevardstück à la Milovic zu spielen und dann, gut, die Leute, die da reingehen, die wollen auch das sehen, die lassen sich darauf ein. Das finde ich schwieriger, jemanden zum Lachen zu bringen, anstatt nackten Mann auf einem Stuhl, blutverschmiert, weil dann hast du im Publikum natürlich die ganzen Menschen sitzen, die sagen, ja, also das ist jetzt der tiefere Sinn.
Man muss aber ganz klar dazu sagen, dieses Beispiel von einem nackten Mann auf dem Stuhl fällt eher unter, das ist ein Effekt. Und ich glaube, das können Leute ganz schnell auch rausfinden, auch wenn sie nicht oft ins Theater gehen oder sich modernes Theater anschauen. Was ist ein rein inszenatorischer Effekt? Ich finde, die Frage ist halt, was ist schlimmer? So in so ein Stück reinzugehen und danach nach Hause zu gehen und zu sagen, ich habe nichts verstanden. Oder in ein Boulevardstück reinzugehen und kein einziges Mal gelacht zu haben. Weil die Inszenierung von einem Boulevardstück ist brutal knochenharte Arbeit. Die Leute, die in Müllerwitz-Theater überhaupt irgendwie mal auf der Bühne gestanden haben, die meinten, die gehen danach wirklich verschwitzt nach Hause, weil es hammerharte Arbeit ist. Die Klappsätze müssen funktionieren. Da kannst du auch nicht großartig jede Vorstellung ein bisschen anders spielen. Da hauen dir die Kollegen auf die Nase. Mhm. Das ist absolutes super Timing.
Wie ist es denn bei euch, wenn ihr jetzt in die Zukunft, also wir wollen jetzt noch nicht das Ende machen, aber wenn ihr in die Zukunft schaut, seid ihr mehr so, du warst auf einer Schule mit viel Theater und, mit Film und, mhm, und Fernsehen.
Ja.
Wo seht ihr euch eher? Theater, Film, Fernsehen, Serie?
Möchte ich gar nicht so festlegen, aktuell noch, weil ich dafür zu wenig Erfahrung in vielem habe. Also ich würde wahnsinnig gern sprechen, weil ich das einfach so sprachtechnisch sehr interessant finde und das irgendwie als Kind schon ganz toll fand oder lesen, Hörspiele, Hörbücher. Sowas würde ich sehr gerne machen, aber ob ich jetzt sage, definitiv eher Bühne oder definitiv eher Film, dafür habe ich vor allem im Film einfach noch nicht genug Erfahrung gesammelt, dass ich sagen kann, finde ich super geil oder na, eher nicht.
Mhm. Ja, ich finde das Sprechen auch sehr geil, so dieses auch Spielen mit der Stimme irgendwie so, hey, willkommen bei Magenta, schnapp dir jetzt deinen Tarif. So dieses einfach dieses Spielen macht halt irgendwie mega Bock. Und ansonsten, ja, ich würde sagen, bei mir wahrscheinlich tendenziell, obwohl ich in der Schulzeit ganz lange Theater hatte, der darstellende Spielen, auch ein Abitur als fünftes Prüfungsfach und so, Theater immer gemacht, finde ich das kleine Spiel macht mir mehr Spaß und finde ich irgendwie auch interessanter. Also ich kann das große Spiel auch super verstehen, auch mit und so weiter, aber ich finde das Kleine super interessant, deswegen wäre bei mir der Fokus nur Film, TV und wenn es geht, solange bis KI das noch nicht irgendwie, ja, da keine Ahnung, sprechen halt.
Seitenbacher Müsli, oh, Seitenbacher. Und dann kommst du als Psychopath Sport und ermordest ihn.
Ja, hoffentlich.
Aber nochmal zur Schauspielschule. Ihr habt ja jetzt gelernt, oder ihr lernt gerade, oder habt gelernt, euch in andere Figuren reinzuversetzen. Jetzt die ganz blöde Frage. Schauspielt ihr im Freundeskreis jetzt auch? Setzt ihr das ein?
Nein, ich finde, das ist immer so wie dieses, oh, du bist Schauspieler, dann kannst du bestimmt gut lügen. Ich lüge grauenhaft. Man sieht mir das sofort an. Ich werde knallrot. Gar nicht. Ich gar nicht.
Du bist Schauspielerin, sag mal was.
Spiel mal was.
Also ich würde sagen, auch nicht so, nee, jetzt so wirklich so mit, also mit Freunden und so. Nee, dann eher mal so zur Unterhaltung, so zum Spaß mal was, aber also ich glaube, Lügen tut man ja generell schon auch öfters mal in so aus, sag ich mal, so Notlügen oder so, gerade wenn man da irgendwie so irgendwo in einer Situation mal ist, allein schon die Frage, ne, irgendwie geht's dir gut oder alles gut und so, ne, das ist ja auch
alles gut,
man sagt ja immer alles gut, so. Also ich glaube, so das halt, ne, aber ansonsten, nee.
Wie geht ihr denn mit Konkurrenz und Neid und den ganzen Zweifeln um? Also es gibt ja, müssen wir nicht verschweigen, es gibt ja verschiedene Berufe, sei es jetzt Medienfuzzi oder hier Schauspieler oder weiß ich nicht, andere Berufe, die wirklich als oder Drehbuchautoren, die als brotlos verschrien sind. Wie geht ihr mit dem Druck um und sagt, es gibt da draußen 800.000 Menschen, gut, jetzt wollen alle Streamer werden, aber es gibt ja trotzdem noch welche, die wollen das richtig lernen. Wie geht ihr mit dem Druck um und mit dem Konkurrenzkampf und wie setzt ihr euch damit auseinander?
Ja, alle wollen Streamer werden, genau. ja, ich finde, was ich jetzt auch gerade so merke mit Konkurrenz, was ja auch nochmal eine Thematik ist, ist dieses, wir beide haben jetzt oder machen gerade eine Ausbildung oder haben gemacht und dann gibt es natürlich die Leute, die das jetzt quasi auch nicht gemacht haben, aber eine Reichweite haben. So, ne, also so wie euer Podcast jetzt zum Beispiel eine Reichweite hat, gibt es dann, ne, wie Influencer, TikToker und so weiter, wo dann ja auch noch Leute dazukommen, anders als jetzt irgendwie im Handwerk oder sagt, ja, du brauchst irgendwie eine Schreinerlehre und dann kannst du da arbeiten, die ja einfach dann quasi genommen, auch genommen werden, weil sie eine Reichweite haben sozusagen und das dann schon der höhere Wert ist gegenüber dem möglichen schauspielerischen, der schauspielerischen Ausbildung. Wie geht man mit der Konkurrenz um? Ich würde sagen, ja, man kann es nur annehmen. Ja, genau, man, so richtig kann man es irgendwie nicht, ja, kann man nichts irgendwie tun, außer irgendwie es einfach weiter zu probieren, ja.
Ja, würde ich so unterschreiben. Also das ist natürlich immer sehr frustrierend, wenn man das weiß, ja, okay, das war jetzt wirklich nur wegen Reichweite, aber es ist halt, wie es ist. Und sonst habe ich aktuell, würde ich sagen, tatsächlich noch das Glück, dass wir uns innerhalb der Klasse, der Schule so gut verstehen, dass selbst wenn man, also wir können auch offen sagen, ah, du hast da jetzt zwei Rollen im Theater, ich bin schon ein bisschen neidisch. Aber ich gönn's dir. Also ich finde, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. So. Hm. Und ich bin da ganz froh, dass wir zumindest jetzt in der Bubble, in der ich gerade bin, so ein gutes Verständnis haben von wegen, gut, scheiße, natürlich bin ich frustriert, aber ist doch cool, wenn es für dich geklappt hat. Und ansonsten würde ich sagen, mehr als probieren kann man es halt nicht. Ich habe dann manchmal für mich, glaube ich, tatsächlich noch, deswegen war es ganz gut, dass ich es gemacht habe, auch für mich noch im Hinterkopf, ich habe ja was gelernt, ja, ja. So bin ich ehrlich. Also ich bin da aber auch ganz im kölschen Mindset von, hätte noch immer gegangen. Also irgendwie geht es immer, also von meiner Erfahrung nach, irgendwie geht es immer weiter im Leben. Und ich glaube, dass man auch mit Fleiß viel machen kann, tatsächlich egal in welchem Beruf, ob man da jetzt hart arbeitet oder eher nicht so hart. Und klar, gehört immer Glück mit dazu, aber das kann ich ja sowieso nicht beeinflussen.
Nee. Aber glaubt ihr, die Streamer bedrohen euch? Oder also, euren Job, ja, euren Beruf?
Ich weiß das, ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass das öfters eingesetzt, also dass man merkt, dass das öfters jetzt eingesetzt wird. Also die Streamer, oder für mich steht Streamer jetzt auch für generelle Reichweite in allen Bereichen so. Und dass das, also das merke ich schon, dass immer mehr so dieses Influencer-Thema dann, ich weiß nicht, ob es eine Bedrohung ist, aber zumindest, dass man halt merkt, dass das ein Thema ist, wo man halt natürlich auch überlegen könnte, okay, mache ich es jetzt auch? Ich habe die Ausbildung und werde ich jetzt, gehe ich auch noch diesen Weg und nehme das noch mit dazu und fange an, irgendwie, weiß ich nicht, da eine Reichweite aufzubauen, die halt einen Wert hat, aber Bedrohung, ich finde es super schwierig zu sagen, ob es eine Bedrohung ist. Ich könnte mir vorstellen, ja, vielleicht, weil es einfach noch zu dem, was es ja eh schon immer gab, es war eh immer schwierig oder ist schwierig in der Branche und das jetzt vielleicht noch dazu kommt, könnte vielleicht sein, dass es dann
Ja, Bedrohung ja, ist halt weiß, ein hartes Wort. Ja,
das hat,
ja. So.
Also ich sehe es jetzt auch als eher zwei unterschiedliche Berufsbilder. Ne? Mhm. Ich habe jetzt nur manchmal beim Synchronen den Eindruck, dass wenn du irgendwelche Blockbuster-Animationsfilme hast, da werden dann irgendwelche Stimmen von Leuten, die jetzt keine Synchronschauspielerinnen oder Synchronschauspieler sind, genommen. Lena Meyer-Landrut synchronisiert da irgendwie plötzlich eine Schildkröte in einem lustigen, tollen Blockbuster. Und ich denke mir, da nimmt die aber halt, oder Hazel Brugger, und ich schätze Hazel Brugger sehr, ne? Aber letzten Endes nimmt die halt auch jemanden anderen, der das gelernt hat, den Job weg.
Ja.
So, und die macht es vielleicht sogar besser, so, ne? Die Person.
Ja.
Da fällt mir gerade noch ein, weil wir demnächst mal vielleicht eine Folge darüber machen wollten. Hattet ihr den Lockdown erlebt seinerzeit im Unterricht während der Ausbildung?
Ich nicht.
Ich glaube.
Ich habe danach angefangen.
Ja, ich schon. Ja.
Mhm. Aber du kannst dich auch nicht mehr wirklich so dran erinnern, wie ich gerade merke.
Ja, oder? Also bis genau. Also es ist. Also ich kenne das, genau, Masken. Das Maskenthema war uns auch noch also Thema. Ganz normal mit Maske in der Schule sitzen. Und auch, dass verschiedene Sachen ausgefallen sind und online gemacht wurden. Also tatsächlich wurde Schauspielunterricht über Zoom dann auch gemacht. Das heißt, wir hatten tatsächlich auch Prüfungen alleine über Zoom quasi. Das heißt, ich stand, also jetzt mal ganz kurz, ich stand im Haus, musste jemand anbrüllen quasi und ich weiß nicht, in einer krassen Emotion sein. So, jetzt geht da mehr rein. Und genau, und dann, und das aber halt über Kamera quasi und nicht in der Schule selbst.
Das Schaf in der Heizung.
Das Schaf in der Heizung, einmal zu Hause auf dem Bett und dann die Kamera drauf. Ja, ja. Ja.
Boah, furchtbar, Wahnsinn.
Ja, ja, das gab es, genau. Weil sonst hätte man, ich weiß gar nicht, wie man es anders gemacht hätte, weil das war nicht erlaubt, das Zusammentreffen in so einer großen Gruppe. Und der Online-Unterricht, der war aber natürlich erlaubt. Und dann hat man das dann irgendwie darüber gemacht. Auch das Spiel miteinander, über die Kamera, das Reden, Repetition.
Ich wollte nochmal, ihr habt ja, das wollte heute auch noch fragen, irgendwie, dass man natürlich in den Casting-Agenturen natürlich auch als Typ gelistet ist. Weiß ich nicht, Skaterfrau, weiß ich nicht, Bürohengst. Mhm. Und ihr werdet ja da auch größtenteils nach dem Äußeren bewertet. Ne? Und die zweite Sache ist, hat sich der Schauspielruf oder die Schauspielschule innerhalb der MeToo-Debatte verändert?
Boah, ob sie das jetzt innerhalb der MeToo-Debatte, also ich, wann war das denn, dass das so groß war? Also da habe ich definitiv noch nicht angefangen. Also ich habe schon manchmal das Gefühl oder die Angst eher, obwohl es immer mehr kommt und ich glaube auch vor allem im Theater, dass man diverser castet auch, ist aber tatsächlich irgendwo eine Angst von mir auch gewesen, auch einfach, weil man, oder ich hoffe immer und habe eigentlich auch so die Bestätigung bekommen, dass so Film, Theaterbranche, Künstlerbranche ist ja eigentlich eher relativ tolerant und relativ aufgeschlossen in den idealsten Fällen. Aber trotzdem, wenn man dann einfach die Straße runterläuft an einem ganz normalen Tag und man wird beleidigt wegen der Art, wie man aussieht oder man hört irgendwas, ey, du scheiß Lesbe oder irgendwie sowas, einfach nur anhand des Aussehens, dann habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Sei es nur, was ich eben schon angesprochen habe, sowas wie, lass ich mir jetzt die Haare wachsen, weil ich dann nicht mehr solchen möglichen Hasskommentaren ausgesetzt wäre, will ich aber eigentlich nicht, weil es ist ja schwachsinnig. Ich bin ja, wer ich bin und das will ich ja auch zeigen. Da kommt dann wieder das Vergleichen, wo ich mich manchmal frage, wäre es besser, würde ich, das generische ist so ein blödes Wort, aber irgendwie anders aussehen. So. Aber
die weiße Leinwand, auf die man was projizieren kann.
Genau, und ich vertraue jetzt einfach darauf, dass es schon irgendwann für jeden Typ irgendwas gibt, dass man da irgendwie überzeugen kann im Endeffekt.
Ja, ich glaube, das Erste, was du noch gefragt hast mit dem Ja, Nein, mit den Schauspielplattformen war ja noch, ne? Also wie man das quasi findet, dass man danach so bewertet wird. Ne? Mhm. Ich finde es nicht schlimm, weil ich es verstehen kann, weil man ja einfach dann wirklich für unterschiedliche Sachen unterschiedliche Leute braucht und Typen, deswegen finde ich es nicht schlimm. Zu der zweiten Sache mit MeToo. Ein Thema bei uns an der Schule war dieses Intimitätssachen.
Ja.
So, das habe ich halt ganz, also was wir ganz krass hatten bei uns war so dieses Sprechen über Intimacy-Szenen, Intimitätsszenen. Also ich musste ja zum Beispiel auch, wir hatten ja relativ irgendwie viele auch so also Kussszenen oder ne, dann irgendwie so, Jakob, komm mal nach vorne, jetzt mit dem Mädel einmal quasi, dann das nächste und so weiter. Und da hatten wir natürlich vorher aber auch drüber gesprochen. Also, dass man jetzt, da gab es dann irgendwie schnelle Wechsel, dass man irgendwie auf die Bühne kommen sollte und dann auch eine Kussszene hatte oder sich gegenseitig verführen sollte, ne, also anfassen, küssen und so weiter. Und da hatten wir natürlich vorher viel drüber gesprochen. Was passiert eigentlich gerade am Set? Wie hat sich das verändert? Und dass es jetzt auch richtige so Intimacy-Coaches gibt, die am Set bei Nacktszenen, bei sexuellen Sachen mit dabei sind und genau drauf gucken. Okay, wie wird jemand angefasst, wie berührt? Und da hatten wir auch das Training. Also ich habe dann zum Beispiel Schauspielschülerinnen gehabt in der Klasse, mit denen ich dann quasi jetzt, ja, sag ich mal, irgendwie, dass wir uns küssen sollten und so weiter. Und dass man vorher dann abgesprochen hat, ne, was ist in Ordnung, wie darf ich dich auch anfassen, ist das alles okay? Und dann haben wir quasi sozusagen begonnen, anstatt zu sagen, jemand macht einfach und dann am Ende so, ey, das wollte ich nicht oder das so, diese Absicherung. Das war doch ein großes Thema. Also jetzt, wo du gerade drüber sprichst, so,
ja, also wir hatten, mit mir? Ja. Wir haben einen Code of Conduct eingeführt tatsächlich, weil nicht nur in so Intimitätsszenen, das ist natürlich auch eine Sache, aber generell, was Berührung angeht tatsächlich. Also, dass man vor jedem Unterricht, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Wandel generell in der Gesellschaft, aber auch generell im Schauspiel, dass man halt vorher sagen darf, ich möchte heute nicht berührt werden, und dann wird das auch respektiert. Das ist dann natürlich für manche Unterrichte manchmal ein bisschen schwieriger als für andere, und vielleicht muss man sich dann zusammensetzen und sagen, hey, wie finden wir eine Möglichkeit, weil ob es jetzt ein Kurs ist oder nicht, allein bei manchen Übungen hängt man ja so aneinander, aufeinander drauf, so, man ist sich ja super nah, und dafür haben wir dann halt auch eine Regelung eingeführt, jetzt vor ein oder zwei Jahren, glaube ich.
Aber das wird natürlich nur funktionieren in der Schauspielschule, wenn ihr nachher einen Film dreht dann und der Regisseur sagt, Kat und Jakob, sorry, wir machen jetzt eine Verführungsszene, ihr verführt euch gegeneinander, miteinander, gegeneinander, miteinander?
Ihr verführt euch.
Und du sagst, nee, der kraut mir jetzt nicht hinterm Ohr, der fasst mir jetzt nicht an den Arm. Da wird der Regisseur sagen, ja, Kat, sorry, dann gehst du jetzt mal besser. Ne?
Du hast auch in deutschen Fernsehproduktionen da auch natürlich schon deine Ombudsstellen und Personalien, wo du sagen kannst, ich fühle mich jetzt hier gerade diskriminiert oder ich fühle mich jetzt hier nicht respektiert. Das ist tatsächlich seit MeToo auch nochmal extremst verschärft worden. Also diesen Code of Conduct, ja, die gilt auch im Fernsehen.
Ja, ja. Gut, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich die ganzen Liebesszenen auch sehr technisch sind, logischerweise auch beim Film, weil da steht ja eine riesen Truppe um euch rum, irgendwie, ne, da stehen ja 20 Mann. Gut, bei ganz intimen Szenen, bei großen Schauspielern wird auch bis auf ein Kernteam auch alle rausgeschickt, aber normalerweise stehen da 30 Mann drumherum und da geht die komplette Erotik flöten, also bei jedem. Also.
Und irgendwo muss es halt auch anfangen. Und wenn es in der Schauspielschule ist, dann ist es da. Ich weiß halt nicht, wie es dann ist bei Regieschulen. Falls die das auch da lernen, dann nehmen sie es ja vielleicht auch mit. Und ja, der Rest ist Intimacy-Coaching-Technik. Und da ist ja auch, also wenn wir vorher abmachen, okay, du darfst mich küssen, aber wehe, deine Hand landet an meinem Hintern oder sowas und du machst es trotzdem, ist es ja trotzdem halt was nicht abgesprochen ist einfach. Mhm.
Habt ihr denn jetzt während der Ausbildung oder aus Erzählungen, habt ihr skurrile Geschichten erlebt? Also jetzt nicht mit Anfassen, sondern überhaupt skurrile Geschichten, wo ihr euch weggeschmissen habt? Oder wo ihr peinlich berührt wart oder wo ihr euch total amüsiert habt? Oder?
Ja, es gibt irgendwie so viel, also muss ich sagen, dass ich, ja, fällt dir direkt was ein? Weil ich muss mal überlegen, was ich gut da...
Ich überlege auch gerade, was also so skurrile Sachen, wo man sich selber, also wie eben irgendwie schon mal so angesprochen, wo man selber so denkt, was tue ich hier eigentlich? Wir hatten, und der Unterricht an sich war sehr, sehr wertvoll, aber wir hatten einen Grundlagenunterricht, da musste man dann so Gefühlstöne produzieren und das war halt wirklich so aus so einem raus und dann halt wirklich in ein Gefühl, ganz irre, ganz laut, ganz wild, und da hat man sich dann irgendwann wirklich so gedacht, was zur Hölle tue ich hier eigentlich? Und ich glaube, das muss nach außen auch ganz, ganz wild ausgesehen haben. Hatte aber absolut seine Berechtigung.
Ja, ich finde, also ich glaube, diese Tiersachen sind doch, glaube ich, schon ziemlich so krass skurril, weil, ja, genau, also das... da halt auch in der Masse durch den Raum zu laufen. Ne? Jetzt hast du nicht nur ein Schaf in der Heizung, sondern halt 20, die das versuchen. Und alle sind auf dem Boden und jeder versucht, das möglichst gut zu machen. Die Vorstellung ist halt so crazy. Und das sind ja dann nicht nur Schafe. Dann gehst du als Schlange, als Elefant, als Affe und dann halt da so. Das ist, glaube ich, was... so draußen irgendwie, glaube ich, in der Öffentlichkeit. Das hat mir, also dass man da irgendwie, also was wir zum Beispiel machen sollten oder machen, was auch ein Teil war, war an eine Bahnhaltestelle zu gehen, die besonders belebt war. Und dort einen lautstarken Streit quasi anzufangen. Also wirklich extrem laut. So, du Fotze, du Drecki, ich hau ab, so. Und das ist, glaube ich, also das fand ich ganz krass, weil das dann so gerade an so öffentlichen Haltestellen hier in Köln, wenn man da auch irgendwie öfters mal vorbeikommt und so, und da dann so wirklich so in der Menschenmasse anzufangen, brutal laut zu schreien und sich zu schubsen und wirklich, wo Leute einschreiten und auch teilweise überlegen, ob sie die Polizei rufen, das zu überwinden, war, glaube ich, auch ein Teil des Trainings, um zu sagen, man muss ausblenden können, was dann irgendwie auch andere denken und also irgendwie so Verschiedenes und auch so in dem Moment trotzdem noch zu sein, auch wenn viele zugucken, gerade so ein Kamerateam und alle am Set. Das fand ich schon ziemlich krass.
Aber das finde ich, auch total schwierig. Ich bin ja auch so eine Mischung aus extrem extrovertiert und extrem introvertiert. Kann ja beides sehr gut. Aber das könnte ich auch innerhalb einer Schauspielausbildung an so einer Haltestelle und da ganz laut rumpöbeln, fände ich schwierig, weil wenn du einen Film drehst, bist du ja geschützt durch das Team. Da ist ein Aufnahmeleiter, der passt auf euch auf. Wenn du Glück hast und Geld hast, hast du noch eine Security da, aber da sieht ja jeder, da wird ein Film gedreht, da ist ein Scheinwerfer, da ist eine Kamera. Mhm. Dann wird mir das, glaube ich, nicht schwerfallen, aber innerhalb der Ausbildung ohne geschütztes Team drumherum fände ich es echt schwierig.
Mhm. Stell dir mal vor, die Leute haben zu viel Zivilcourage.
Ja.
Wir sollten es, also bei uns war es, glaube ich, auch so ein bisschen so das Thema, so macht's ruhig so, theoretisch so lange, bis auch die Polizei gerufen wird. So, also ne, ich meine, es endet ja, wir sollten es, glaube ich, auch gar nicht auflösen, sondern wir gucken einfach mal, was passiert. Aber es ist manchen wirklich super schwer gefallen. Also ja. Die haben wirklich gesagt, ich mach das nicht, ich schaff das nicht. Und da hat man auch gemerkt, so die Streits waren dann halt auch, wir haben uns das angeguckt, weil es sollte auch, glaube ich, gefilmt werden dann für uns, wie ist unsere Reaktion, also ne, wie ist so das? Und da hat man gemerkt, viele haben es auch eher leiser, so, hey, jetzt, Mann, ich möchte nicht und so, weißt du, so. Und aber bei mir, ich hatte dann auch so eine relativ dumme, also so eine Partnerin, die das auch wirklich gut angefeuert hat. So. Und da war halt echt, da haben auch Leute von hinten so, hey, so, ne? Oder das klärt man ruhiger, okay? Na, die haben sie dann eingeschritten, so. Das war auch echt krass, so. Das war, ja. Nice. Das klärt man ruhiger.
Ich krieg diese Schafe in der Heizung nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, das ist echt.
Ich überlege einfach gerade, ob alles, was skurril ist, inzwischen für mich so merkwürdig normal ist, ja, genau, dass ich das auf nichts ich auch, mehr komme.
Ja,
so.
Das habe ich auch gerade voll.
Oder vielleicht so ein Heureka-Moment, wo ihr sagt, in der Ausbildung so ein Moment, wo ihr merkt, so, ja, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube, ich kann das wirklich. Und diese Freude in diesem Moment, die da entsteht, könnt ihr euch an so einen Moment erinnern?
Ja, wir hatten so ein, also das Ergebnis war nicht zwangsläufig gut, aber ich glaube immer in den Momenten, und das geht in der Ausbildung manchmal kurzzeitig so ein bisschen verloren, glaube ich, oder zumindest bei mir und bei anderen Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, weil es ist sehr viel Technik, es ist sehr viel sowas. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo man wieder spielen darf. Und wenn man dann noch frei spielen darf, weil vielleicht auch einfach nichts davon abhängt, was anderen vielleicht auch einfacher fällt, selbst wenn irgendwie ein Dozent da drüber schaut, zu sagen, ach, ich mache jetzt trotzdem, was ich will. Ich glaube, das sind dann so die Momente, wo ich denke, ich liebe, was ich tue. Auch in Prüfungen. Ich hasse Prüfungen. Und vor den Prüfungen bin ich immer, ach Gott, jetzt muss ich da raus und jetzt muss ich da irgendwie leisten, jetzt muss ich performen. Aber die Sekunde, die ich spiele, finde ich es einfach nur geil.
Ich habe wieder was. Ich habe was Skurriles noch, was mir. Also,
was mir einfach, jetzt wollen wir.
Nee, genau. Wir sollten einen Salome-Tanz, einen Verführungstanz vor der gesamten Klasse vorstellen. Und das durfte komplett nackt sein, das durfte Unterhose sein und so weiter. Und was so total interessant war, waren halt auch so die Fragen, die dann vorher an die Dozenten gestellt wurden. Darf ich mir was einführen, anal, oder darf ich...
nein, das sind, wurde gefragt.
Genau, und so. Und der Lehrer hat dann auch immer ganz klar gesagt, nein, also Einführung, das nicht. So, es ist vieles erlaubt. Ihr dürft Flüssigkeiten benutzen und so weiter. Und ich glaube, das sind so Sachen, also ich habe zum Beispiel als Verführung...
Ich habe mir ein Schaf eingeführt.
Mit Einführung hinterher. Auf Stufe 5. Nee, aber das ist echt, genau, dieser Salome-Tanz war ganz, ganz krass, weil alle in der Reihe sitzen mussten, ganz ernst nach vorne schauen mussten und man dann die Klasse so verführen musste. Ich hatte zum Beispiel so irgendwie, glaube ich, einen Anzug gewählt und hatte dann immer mehr ausgezogen vor der Klasse. Viele hatten mit Öl auch gearbeitet, also sich quasi mit Öl und dann sich einreiben und viele waren auch nackt oder teilweise, genau, irgendwie, sondern nur noch in halt in ganz irgendwie Strings oder mit Unterhosen und so. Und das war, glaube ich, schon krass, die eigenen Mitschüler dann nochmal so nah in diesem Verführungsmodus zu sehen und auch halt natürlich mit so wenig Kleidung an und auch mit der Musik und so. Ich glaube, das war schon krass.
Aber auch weniger Hemmungen als wir. Wir hatten irgendwann mal die Aufgabe, im ersten Jahr noch so irgendwas mit, die einzige Vorgabe ist, es gibt einen Kuss. Mhm. Und wir so, okay, super, toll, danke. Und dann haben halt irgendwie mein Partner und ich auch überhaupt nicht drauf gekommen, dass es ja verschiedene Arten von Küssen gibt, weil es war so, nein, nein, Kuss, okay, muss auf die Lippen sein. Alle anderen so irgendwie auf die Stirn oder irgendwie so nette Sachen. Und dann haben wir am Ende eine Szene entworfen, frag mich bitte nicht, wie wir da drauf gekommen sind, wo wir in der Wüste waren. Und es ist dann zu dem Kuss gekommen, weil wir eine Oase gefunden haben. Und er war so glücklich über das Wasser. Und das erste Mal, dass er mich geküsst hat, als wir das so halb geprobt haben, hat er mir dabei auch komplett die Nase gebrochen, weil er nicht gesagt hat, dass er es macht. Und einfach so meinen Kopf nahm und so BAM! Und dann ging die Szene aber immer weiter, weil die dozierende Person auch nicht abgebrochen hat. Und dann krochen wir zu dieser Oase und irgendwo stand so eine Wasserflasche, wir wussten, keine Ahnung, wem die gehört hat, wissen wir bis heute nicht. Und dann nahm sie dieses Wasser und er goss es sich in die Hand, mit der er über diesen Boden gekrochen ist, wischte es mir durchs Gesicht, hielt es mir hin zum Trinken. Also ich glaube, so ekeltechnisch war das so, schlimmer wurde es danach nicht mehr, nach dem dreckigen Bodenwasser von irgendwem. Ja.
Und erste Regel beim Impro-Spiel ist ja, sag niemals nein.
Ja,
genau.
Alter.
Ja, super. Mir fällt noch was ein. Du hattest vorhin ZAV angesprochen, du hast von der Agentur gesprochen.
Ja.
Du hast ein Band gemacht, nehme ich an.
Ja, genau. Ja,
kannst du ein bisschen was erzählen über, du bist fertig mit der Ausbildung, jetzt möchtest du Geld verdienen, eine Agentur hilft dir dabei, wie funktioniert's?
Ja, klar. Also, genau. Und zwar, bei mir war es quasi jetzt so, dass wir so ein Showreel quasi erstellt haben. Bei mir waren es jetzt 5 verschiedene Szenen aus verschiedenen Genres. Und die sind halt unglaublich wichtig, um sich bei Agenturen bewerben zu können, weil wenn man jetzt, also quasi einfach Fotos von sich hinschickt, sieht man jetzt erstmal direkt nicht, wie spricht die Person, wie spielt die Person und so weiter. Genau. Deswegen für die Leute, die es jetzt gar nicht kennen oder so und jetzt irgendwie zuhören, da ist dann irgendwie so, dass dieses Material, was man dann hat, also die Szenen, die man dreht, die packt man im besten Fall auf so diese gängigen Schauspielplattformen, die es online gibt. Da gibt es dann irgendwie schauspielervideos.de, Filmmakers und so weiter. Und da habe ich ein Profil mit meinen Fotos von einem professionellen Fotografen und diesen Abschlussszenen, die wir produziert haben. Und genau, und damit hatte ich mich dann nach der Schulzeit bei Schauspielagenturen beworben, also per Mail dann geschrieben, hallo, bin fertig mit der Schule, hier ist der Link zu meinem Profil mit meinen Showreels, schaut es euch gerne mal an. Würde mich freuen, von euch zu hören. So, und dann hatte ich da ein paar Rückmeldungen bekommen, auch Absagen, und hatte dann mich jetzt für eine Schauspielagentur hier aus Köln entschieden, die auch so recht renommiert sind. Und da bin ich jetzt drin und da merke ich auch, dass die mir jetzt halt total gut helfen bei so Sachen, die man vielleicht dann nicht so in der Schule unbedingt mitbekommt, wie verschiedene Sachen auch dann so funktionieren, also alles Mögliche, also finanziell, Verträge, Steuern, was, also das lernt man schon auch in der Schule, aber ich finde, man lernt es zwar in der Schule, aber dieses, wie es dann wirklich genau ist, ist dann auch nochmal so individuell und speziell einfach, und ich glaube, da ist eine Unterstützung von so einer Agentur, merke ich, super. Und dann gibt es ja eben noch das Thema ZAV, was ich auch kenne, aber was vielleicht für dich auch nochmal so...
Aber bist du drin?
Ich bin nicht in der ZAV, weil ich eher in der Schauspielagentur bin, in der privaten.
Ach so.
Und genau, und wir haben dann sonst immer die Info bekommen, ne, wenn ihr nicht in eine private reinkommt, geht in die ZAV, damit ihr da wenigstens safe seid.
Ja, genau, das ist bei uns an der Schule tatsächlich so, dass eigentlich alle, also ich glaube sogar ein paar von uns haben Agenturen, aber trotzdem gehen alle erstmal bei der ZAV nach der Bühnenreife quasi davor sprechen. funktioniert ein bisschen wie so ein Vorsprechen, halt man zeigt, was man in der Ausbildung erarbeitet hat, Monologe und ein Lied. Und es ist die, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung. Ja. Klingt irgendwie nicht nach Schauspiel, aber das ist quasi die Künstlervermittlung. Das ist so ein bisschen wie das Arbeitsamt für KünstlerInnen, schauspielende Personen. Genau, und es ist halt, wenn man keine direkte Agentur hat, ist man dann da drin und dann schicken die einem auch, also nicht nur Film, sondern auch Theaterengagements und so weiter und so fort. So funktioniert das.
Früher war das schon so, die kamen noch tatsächlich in die Abschlussprüfung rein oder in die Abschlussproduktion. Und jetzt hast du gesagt, muss man bei denen selber vorstellig werden. Stelle ich mir gerade lustig vor. Ist dann so wie so eine Amtsstube, wo dann dahinter so eine Dame sitzt, so eine Brüsselise. Und du kommst dann da rein und ja, jetzt spielen sie mal ihren Monolog vor. Oder wie ist das?
Ich glaube, also ich habe ja noch, oh Gott, Mathe, so anderthalb Jahre, bis ich das machen muss. Aber also es kann auch sein, dass sie, es gibt auch Abschlussvorsprechen bei uns, da kommen dann auch alle möglichen, also ob Regisseur oder Intendanten oder sowas. Abschlussvorsprechen haben wir auch, aber ZAV, so wie ich das verstanden hatte bei den Jahrgängen, die ich jetzt mitbekommen habe, ist es tatsächlich wie so ein, okay, an dem Tag gehen alle hin, um den die Uhrzeit ist dein Slot und dann sprichst du davor und dann sagen die im Idealfall, ich kenne aber persönlich auch noch keinen Fall, wo sie Nein gesagt hätten, zumindest von den Leuten, die ich kenne. Soll ja auch vorkommen.
Also wir haben jetzt, ich stelle jetzt nicht diese Bullshit-Frage, wo seht ihr euch in 5 Jahren, sondern wir merken einfach, ihr seid on fire für den Job. Ihr habt da richtig Bock drauf. Und ich glaube, ihr brennt dafür tatsächlich. Und da kann man einfach nur sagen, Hut ab vor so viel Mut und so viel, ich sage das mal, Engagement, so viel Kreativität. Ich finde es krass, ich könnte es nicht, obwohl ich natürlich auch irgendwas mit Medien mache. Da haben mir auch viele gesagt, mach das nicht. Aber Hut ab und wir wünschen euch alles Gute, das ist total krass. Und Holger, was sagen wir denn?
Gute Jagd und fette Beute, sagen wir so.
Ja, hey ho, let's go.
Hey ho, let's go, schön, dass ihr da wart.
Schön, dass ihr da wart. Danke. Vielen Dank, Karl und Jakob. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder und wir freuen uns natürlich wie immer auf Likes, Abos und Daumen oder wie man so schön sagt. Holger, bis zum nächsten Mal.
Haltet die Ohren steif.
Baba. Ciao. Ciao.
Backstage Burner. Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.